Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Diplomatie, die internationale Sprache der Verständigung, die Sprache des Kompromisses und des politischen Dialoges. Aber ist Diplomatie eigentlich immer sinnvoll? Muss man Politikern nicht manchmal auch ganz undiplomatisch die Leviten lesen? Donald Trump zum Beispiel wegen seiner abwertenden Äußerungen über Journalistinnen und Journalisten. Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney hat dazu auf einer Konferenz nun sehr deutliche Worte gefunden. Berichten wir gleich drüber. Aber wir beginnen heute mit dem medial nicht ganz unkomplexen Thema Gesundheit. Gesundheit ist Privatsache. Meine und Ihre Krankheiten gehen niemandem was an. Wenn Sie oder wenn ich sage, mir geht's gut, dann reicht das, egal ob es mir wirklich gut geht oder ob ich vielleicht doch gerade erkältet bin, Punkt. Aber was ist mit dieser Privatsache? Gilt ja auch für Trägerinnen und Träger hoher politischer Ämter, die mit ihren Entscheidungen uns Wähler vertreten. Es ist eine medial ziemlich hitzige Debatte über die Berichterstattung im Fall von Angela Merkel entstanden. Mit Ausnahme der üblichen Verdächtigen ist man sich einig, abfällig oder belustigt über ihren Gesundheitszustand mutmaßen. Das hat mit Menschlichkeit wenig zu tun. Die Frage aber, ob grundsätzlich überhaupt berichtet werden darf, die kann durchaus debattiert werden. Ich habe vor der Sendung mit Thomas Kliche gesprochen. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal und ich habe ihn gefragt, berichten über Angela Merkels Gesundheit oder nicht?
Nein, sollte man nicht machen. Drei große Gründe. Das ist eine unpolitische Art, auf Politik zu schauen. Die Medien machen sich da zum Shredder für Einsicht und sie speisen damit ein irreführendes Alltagsbewusstsein.
Nun geht es hier nicht um Promis ohne politische Bedeutung oder ein gebrochenes Bein, was offensichtlich kein Drama wäre. Es geht letztendlich ja um die Frage, ob die Chefin einer Regierung möglicherweise in ihrer Regierungsfähigkeit eingeschränkt sein könnte. Ist das Interesse der Bürger an der Gesundheit der Kanzlerin insofern nicht auch berechtigt?
Das Interesse ist berechtigt, aber die Art, darüber zu reden, geht doch eigentlich in die falsche Richtung. Ferndiagnosen sind da auf jeden Fall unseriös, aber wozu dann Spekulationen? Es ist so ein bisschen wie Royals in der Politik. Man kriegt vermeintliche Nähe, man schaut vermeintlich hinter die Kulissen, ist so eine Enthüllungsdramatik dabei. Und es ist einfach auch ein schlechtes Beispiel, wie man sich für die Gesundheit anderer Menschen interessieren soll, nämlich nicht einfühlend, sondern kontrollierend, im Grunde in der Form von Tratsch als sozialer Kontrolle.
Das ist ja wieder die Frage, wie berichtet wird, aber ich wiederhole meine Frage nochmal, denn Sie haben gerade Royals angesprochen. Royals sind ja nun eben nicht Amtsträger, die politische Entscheidungen treffen. Angela Merkel ist es schon.
Wir haben durch diese ganze Diskussion nichts über ihre Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit gelernt. Natürlich wollen wir gerne Politiker haben, die durchsetzungsfähig und belastbar sind, die Trump und Koalitionsverhandlungen und solche Marathon wie der Europäischen Kommissionspersonalauswahl standhalten. Aber ob sie das kann, bisher konnte sie es, das sehen wir nicht. Und wenn wir jemanden wählen und ihm das Vertrauen geben, dass er solche Entscheidungen und solche Prozesse leiten und beeinflussen kann, dann müssen wir auch hoffen und denken, dass so jemand schlau genug ist, uns zu sagen, wenn es mit seiner Gesundheit nicht so gut steht. Dafür gibt es übrigens auch in der Politik Vertretungsregelungen. Das heißt also, die Institutionen treffen ja Vorkehrungen dafür, dass jemand auch mal krank sein darf.
Das heißt, aus Ihrer Sicht würde die Information reichen, Frau Merkel kann nicht mehr regieren. Warum? Das ist geheim. Olaf Scholz in diesem Fall, der Vizekanzler, würde übernehmen.
Naja, man kann sagen, sie ist erkrankt. Das passiert eigentlich in jedem Betrieb so. Natürlich gibt es dann Leute, die sich den Mund zerreißen, aber vielleicht müssten wir da auch nicht stigmatisierende Art entwickeln, nicht durch Bruch der Privatsphäre Spekulationen da anzuheizen. Im Grunde schicken wir doch Politik-Paparazzi los. Und die machen ein Thema aus einer Sache, die uns wirklich von den wichtigen Fragen ablenkt. Also Dauerthemen in diesem Land sind doch ganz andere, sind doch Klimakatastrophe und große Transformation, sind Globalisierung, sind Digitalisung, Armut als Belastung für Gesundheit, Chancengleichheit, das sind ganz, ganz wichtige Dinge und tatsächlich werden die eigentlich jeden Tag aus den Nachrichten rausgeschubst von irgendwelchen kleinen Aktualitäten und die öffentlich-rechtlichen Medien lassen sich ja inzwischen auch auf Konkurrenz mit den elektronischen ein und die neuesten Studien sagen, dass tatsächlich die Aufmerksamkeitszeit für Einzelthemen in der Öffentlichkeit sinkt. Das heißt, wir werden durch diese Art von Betrachtung immer oberflächlicher.
Das heißt, Inhalte zählen, Regierungsfähigkeit der Kanzlerin gehört aus Ihrer Sicht dann nicht zu den Inhalten.
Die Regierungsfähigkeit kann man ja nach alledem, was da berichtet worden ist, überhaupt nicht beurteilen. Sie sagt, die ist da und die ganzen weiteren Berichterstattungen sind doch eigentlich nur eine indirekte Stigmatisierung durch Spekulation. Also erstmal unterstützt diese Art von Betrachtung die Relativierung. Na, das ist doch alles nicht so schlimm, das Thema verschwindet ja wieder. Dann auch Delegation. Na, Frau Merkel ist zuständig. Nein, wir selbst sind in der Demokratie für das, was passiert, verantwortlich.
Und Personalisierung. Aber sie ist unsere Vertreterin, sie ist die Volksvertreterin.
Sie ist die Volksvertreterin und deshalb gibt es ja auch Verfahren. Es gibt ein Kabinett, es gibt den Vizekanzler. Das ist ja alles eingerichtet. Also die Verwirklichung des Volkswillens ist ja durch die Institutionen sichergestellt. Sie hat ja ohnehin gesagt, dass sie wahrscheinlich zu Ende der Legislatur aufhören wird. Und allenfalls könnte das jetzt noch beschleunigt werden durch noch mehr Spekulationen, wo man sich dann schon fragt, warum wird sowas auch nicht von anderen Politikerinnen und Politikern kritisiert. Aber was da doch insgesamt passiert, ist ein Zusammenziehen von schwer greifbaren Abläufen von Politik auf einzelne greifbare persönliche Verantwortliche und damit natürlich auch Schuldige. Und es ist sicher eine der Quellen für die sehr aggressive Elitenkritik, die ja vom Populismus kommt, diese Personalisierung.
Gesundheit ist in jedem Fall Privatsache, auch die Gesundheit von Politikerinnen und Politikern. Auch die hat in den Medien nichts zu suchen, findet der Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal Thomas Kliche. Danke, Herr Kliche.
Alles Gute allerseits.
Bettina Köster ist im Studio. Es geht um die Sendung Medias Res im Dialog morgen, denn, Frau Köster, Sie schließen an das gerade besprochene Thema an.
Genau, Gesundheit ist Privatsache, meint Herr Kliche zumindest. Aber darüber können sich die Geister natürlich scheiden, besonders wenn es um die Kanzlerin geht und auch um ihr internationales Image. Journalisten haben da bislang ganz unterschiedlich drauf reagiert. Von einem ganz einfachen kurzen Bericht über dramatische Artikel, in der die eine oder andere vermeintliche Sorge um Angela Merkel deutlich wird, bis zu einer Ferndiagnose, zum Beispiel in der Leipziger Volkszeitung. Die hat diverse Chefärzte zu Rate gezogen. Also es wurde berichtet in den meisten Medien mal mehr, mal weniger dramatisch. Und wir wollen jetzt von Ihnen wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Journalisten Politikpaparazzi, wenn sie mehr über den Gesundheitszustand von Frau Merkel wissen möchten? Oder gehen sie einfach ihrer Arbeit nach, wenn sie mehr über mögliche Ursachen ihrer Zittervorfälle erfahren möchten? Wie sollten Journalisten berichten? Rufen Sie uns jetzt an unter der Telefonnummer 0221 345 3451. Noch einmal 0221 345 3451. Entweder jetzt auf den Anrufbeantworter oder morgen live in die Sendung.
Also, was denken Sie? Sollten die Medien berichten oder nicht über Angela Merkels Gesundheitszustand? Ich sage auch noch mal schnell die Mailadresse. Da können Sie auch hinschreiben, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de, Ihre Meinung zum Thema berichten über Merkels Gesundheit, ja oder nein. Danke, Frau Köster. So, und wir bleiben doch noch gleich ein bisschen beim Thema. Die Sprengkraft wäre das falsche Wort, denn das Thema Sexismus hat eigentlich gar keine medial kontroverse Sprengkraft, so wie das Thema Kanzlerinnengesundheit. Wenn Medien sexistisch berichten, dann ist das ein Fehler. Und Fehler will ja eigentlich keiner machen. Allerdings muss man dafür den Fehler, also den Sexismus in der Berichterstattung, erstmal erkennen. Und genau das ist das Problem. Arno Zesek dröselt das anhand eines Beispiels in seiner Glosse auf. Das Beispiel heißt Ursula von der Leyen.
Haben Sie Lust auf ein bisschen Nervenkitzel? Na prima. Dann betreten wir jetzt mal ein Minenfeld. Umstände halber kein echtes, klar, aber immerhin ein gesellschaftspolitisches. Unterhalten wir uns über Sexismus. Und zwar mit Blick auf Ursula von der Leyen. Sie firmiert bei ihren Verächtern im gleichnamigen Hashtag als Flinten-Uschi und war einst als Zensursula berüchtigt, ist aber derzeit, jeder weiß es, die heißeste Kandidatin auf den Job der EU-Kommissionspräsidentin. Wobei heiß? Unser Thema macht folgenden Hinweis nötig, ihr blöden Sexisten, hier allein im Sinne von wahrscheinlich zu verstehen ist. Dass die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung von der Leyens Gesicht jüngst auf den Körper der Comicfigur Superwoman montiert hat, geschenkt. Okay, als Verteidigungsministerin war von der Leyen nicht nur super. Berateraffäre, Gorch-Fock-Desaster, das Bundeswehrgerät so kaputt, als hätten wir gestern einen Krieg verloren, all das gereicht ihr nicht zum Ruhm. Aber welcher reflektierte Mann würde, verglichen mit seiner eigenen, die Lebensleistung von der Leyen insgesamt nicht trotzdem Superwoman-mäßig finden? In der Addition eigener Kinder, 7, Ministerposten, 3. Perfekt beherrschter Fremdsprachen, 2. Erbaulicher Schallplattenaufnahmen, 1. Sie heißt die Albrecht-Familie, wohlauf in Gottes schöne Welt, dürfte von der Leyen europaweit nicht ihresgleichen haben. Die Frage ist nur, warum die FAS das Gesicht von Superwoman Ursula gleich noch einmal montiert hat, und zwar auf den, pardon, liebe Feministin, leckeren Körper eines Playboy-Bunnies. Pralle Sexiness ist ja eine Kategorie, die auf die 49-Kilo-Person von der Leyen trotz straffer Reiterinnenfigur so wenig anzuwenden ist wie, sagen wir, auf Manfred Weber. Sexiness ist einfach nicht deren Ding. Und Ursula als Playboy-Bunny insofern ein redaktioneller Offenbarungseid der FAS. Gedankenloser Macho-Unfug, sonst nichts. Jedoch in puncto Sexismus kaum preiswürdig. Da liegt die Welt zum Beispiel weiter vorn. Die Tageszeitung behauptete mal, das Image der Perfektfrau von der Leyen vereine Versatzstücke von, jetzt kommt's, Pam Anderson über Magda Goebbels bis Antje Schäfer-Kühnermann. Ganz richtig. Die Analogie zu Schäfer-Kühnermann, wer die Ex-Schirmherrin des Tags des Kaffees näher kennt, hebe die Hand, hat von der Leyen nicht weiter aufgeregt. Aber Ähnlichkeiten mit Magda Goebbels, mit der mutmaßlich sechsfachen Mörderin der eigenen Kinder, das hat von der Leyen, die früher zärtlich Röschen gerufen wurde, tief verletzt. Und zwar auch ganz sichtbar fürs Publikum, nämlich vor laufender Kamera, praktisch ihrem zweiten Zuhause. Denn von der Leyen, die weder raucht noch trinkt und wohl fast genauso wenig isst, ist süchtig nach schnieker Medieninszenierung. Jedenfalls, wenn man Elisabeth Nia und Peter Dausend folgt, den AutorInnen des Buches Operation Röschen, das System von der Leyen. Im politischen Theater gibt sie gern die Rampensau, heißt es dort. Tja, aber ist nicht Rampensau auch ein böser Sexismus? Schon allein, weil kein Politiker je zum Rampen-Eber gegendert wurde? Nicht einmal das irre virile Sexsymbol aus Griechenland, Yannis Varoufakis, das die Titulierung als Rampen-Eber geradezu erzwingt? Und was ist mit dem Diktum von EU-Parlamentsmitglied Martin Sonneborn? Alte Säcke nach Europa schicken hat Tradition in Deutschland. Ist das nicht übelst sexistisch gegenüber alten weißen Männern? Wie gesagt, die ganze Sache ist minenfeldmäßig brisant.
Mir brummt der Kopf. Arno Ossetek kommentierte. Neue Trump-Kritik aus Großbritannien. Nein, der ehemalige britische Botschafter in den USA ist es nicht. Diesmal hat sich Amal Clooney geäußert, ihres Zeichens Botschafterin der britischen Regierung in Sachen Pressefreiheit. Auf der Global Conference for Media Freedom in London hat sie gestern Folgendes gesagt.
Today, the country of James Madison has a leader who vilifies the media, making honest journalists all over the world more vulnerable to abuse.
Die USA werden von einem Mann geführt, der die Medien kriminalisiert und befördert, dass Journalistinnen und Journalisten weltweit angefeindet werden. Das hat sie gesagt. Nur jeder zehnte Mensch lebt in einem Land, in dem Presse frei und ohne den Versuch staatlicher Einflussnahme berichten darf. Donald Trump ist mit seinen Ansichten offenbar also nicht so ganz allein. Um auf dieses Problem hinzuweisen und um Strategien für mehr Pressefreiheit zu entwickeln, treffen sich derzeit in London über 1000 Regierungsvertreter. Es treffen sich NGOs und Journalistinnen und Journalisten. Federführend sind dabei die Außenminister von Großbritannien und Kanada. Brigitte Betz ist dabei. Ich habe sie gefragt, welche Strategien das sind, auf die man sich da verständigen möchte, um Pressefreiheit weltweit zu fördern.
Ja, Strategien ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Man muss vielleicht erstmal erzählen, dass die Außenminister von Großbritannien und Kanada da jetzt eine neue Konferenz ins Leben gerufen haben, die Pressefreiheit eben weltweit unterstützen soll. Und die soll ab jetzt jedes Jahr stattfinden. Nächstes Jahr wird das in Kanada sein. Man möchte gleichgesinnte Länder und Regierungen zusammenbringen, weil man gemerkt hat, man kann sich nur so gegen Fake News und populistische Angriffe gegen die Pressefreiheit wehren. Aber es ist auch geplant, eine internationale Expertengruppe zusammenzustellen, zu der auch Amal Clooney gehört, die verhindern soll, dass in Zukunft die Übergriffe auf Journalisten, die international stattfinden, ungeahndet bleiben. Man muss dazu wissen, dass von 10 angegriffenen Journalisten, bei diesen Fällen werden nur 9 überhaupt untersucht und auch aufgeklärt. Und ein besonders prominenter Fall, der hier in London eine große Rolle spielt, ist der Mord an Jamal Khashoggi, der ja auf türkischem Boden stattfand, und die internationale Staatengemeinschaft sieht sich außerstande, diesen Mord zu verfolgen. Und es wird nun versucht, auf einer kleineren Ebene Ebene, erstmal ausgehend von Großbritannien und Kanada, die internationale Staatengemeinschaft zu bewegen, sich dieses Themas regelmäßig und mit Nachdruck anzunehmen.
Ja, sprich mir darüber, was die internationale Staatengemeinschaft, insbesondere Politiker, da bewirken können. Das ist ja das Besondere an dieser Konferenz, dass sowohl Nichtregierungsorganisationen als auch Journalistinnen und Journalisten und Regierungsvertreter zusammen an einem Tisch sitzen. Jeremy Hunt, der sich ja gerade auch im Wahlkampf um den Tory-Vorsitz befindet, der wurde zum Beispiel gefragt, warum er Trumps Angriffe auf die Pressefreiheit nicht offiziell verurteilte. Er hat da sehr ausweichend geantwortet. Er ist ja auch Politiker, das heißt, er muss da immer diplomatisch sein. Können da NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, wirkungsvollere Ansätze haben?
Was hier deutlich wird, ist, dass es beides bedarf. Also es braucht die NGOs, die viel nachdrücklicher als Regierungen auf diese Problematiken hinweisen können, die eben nicht diplomatisch sein müssen, aber es braucht eben auch den Willen der Staatengemeinschaft. Ich habe so den Eindruck, dass es sich gerade um so eine Art Selbstverteidigung liberaler Demokratien gegen Angriffe auf nicht nur die Pressefreiheit, sondern das, was wir früher mal so westliche Werte genannt haben, handelt. Also dass man hier versuchen muss, doppelgleisig zu fahren. Chrystia Freeland hat ja auch gesagt, auf eine Frage, warum darf denn Saudi-Arabien nächstes Jahr den G20-Gipfel veranstalten, obwohl es Jamal Khashoggi ermorden ließ, gesagt, ja, wir sind halt keine NGO als Staaten, wir müssen auch im Gespräch bleiben, das ist unsere Aufgabe als Regierungen und da kommen wir nicht unbedingt raus.
Nochmal ganz kurz zum Schluss, was ist jetzt am Ende geplant? Eine Petition, ein Strategiepapier, eine Empfehlung an die Regierungen weltweit?
Nein, es wird erstmal einen Fonds geben, finanziert von Großbritannien und Kanada, der Journalisten weltweit in Not unterstützen soll, der ihnen juristische Hilfe bietet, der auch Trainings anbietet, wie man sich in prekären Situationen bewegen soll. Es wird diese von mir schon erwähnte internationale Expertengruppe geben, die dafür Sorgen tragen soll, dass die juristische Aufarbeitung von solchen Übergriffen auch international stattfinden kann. Und das sind zumindest schon mal zwei Aspekte, die vielleicht ganz klein sind. Amal Clooney hat auch gesagt, klar, das sind irgendwie Nadeln in Heuhaufen, aber in der Situation, in der wir uns befinden, in dem auch schon in Demokratien der Wert der Pressefreiheit in Frage gestellt wird, muss man sich auch ja solche Nadeln suchen und sie gut pflegen.
Brigitte Baetz von der Global Conference for Media Freedom in London. Dankeschön.
Bitte.
Wofür wird eigentlich im Fernsehen das Geld ausgegeben? Ist eine durchaus interessante und berechtigte Frage, besonders wenn es um die Finanzpolitik staatlicher Medien geht. Wenn allerdings Journalistinnen und Journalisten diese Frage in Kroatien stellen, dann hagelt es Klagen vom staatlichen Rundfunk HRT. Es geht darum, kritische Stimmen systematisch zu unterdrücken. Sabine Adler berichtet.
Zuschauer wie Journalisten hielten schon einmal größere Stücke auf HRT, den kroatischen staatlichen Rundfunk. Der Reputationsverlust des durch Gebühren und den Staatshaushalt finanzierten Senders ist immens. Wegen des wenig attraktiven Programms, aber auch wegen der Klagewut des Managements, sagt Tihomir Ponoš von der Tageszeitung Novi List.
Total value of those lawsuits is more than 300.000 euros.
Die Gesamtsumme, die HRT bisher eingeklagt hat, beträgt inzwischen mehr als 300.000 Euro. Das sind alles Forderungen gegen Journalisten aus dem eigenen Haus, beziehungsweise gegen die Journalistenvereinigung und ihren Präsidenten, sowie gegen Kollegen von anderen Medien. Es gab eine Reihe von sehr gemeinen Strafen für Beiträge, in denen einfach nur Tatsachen genannt wurden.
Gefahr, sich vor Gericht wiederzufinden, läuft, wer sich kritisch über das kroatische Staatsfernsehen äußert. Ganz besonders empfindlich reagiert das Führungspersonal, wenn ihm Misswirtschaft und eine falsche Senderpolitik vorgeworfen werden, sagt der bekannte Kommentator Ponoš.
Sie mögen nicht, wenn Korruption und Probleme des Senders thematisiert werden. HRT hat sich schon vor langer Zeit von journalistischen, professionellen Standards entfernt.
Auf mehreren Demonstrationen forderten Autorinnen und Autoren neue Mediengesetze, die sie besser vor willkürlichen Gerichtsverfahren schützen. Die kroatische Journalistenassoziation verzeichnet derzeit rund 1000 Klagen gegen Kolleginnen. Allein 30 Prozesse strengte der Staatssender HRT an, oft gegen seine eigenen Leute. Die Mediendozentin der Universität Zagreb, Viktoria Kahr, kennt den TV- und Radiosender genau, dessen Probleme seien hausgemacht.
In Croatia, there is not some kind of strong radical right movement or something.
In Kroatien gibt es keine radikalen oder rechtsextremen Bewegungen, die Druck auf die Medien ausüben. Wir haben keine Situation wie in Polen oder Ungarn. Kroatische Medien werden zerstört durch Unterfinanzierung, fehlenden Professionalismus und mangelnde Motivation. Es gibt kleine Gruppen, die sehr genau wissen, wie sie die Ressourcen umleiten können für ihre eigenen Ziele.
Jeder Haushalt in Kroatien zahlt 80 Kuna im Monat für den staatlichen Rundfunk, fast 11 Euro. In dem kleinen EU-Land mit seinen 4 Millionen Einwohnern kommt damit eine beachtliche und auch verlässliche Summe zustande.
Das Budget ist immer das gleiche, 1,2 Milliarden Kuna, also über 130 Millionen Euro. Doch das Geld wird weder für das Programm noch für technisches Equipment oder für die Gebäude ausgegeben.
Viktoria Kahr, die kroatische Medienwissenschaftlerin, wählt ihre Worte sorgfältig. Aber sie wird deutlich, den Zustand von HRT, dem staatlichen Rundfunk, habe die Führung zu verantworten.
I've been studying it for 20 years now. Their own agenda is hidden.
Ich beobachte das seit 20 Jahren und sehe das Problem ausschließlich beim HRT-Management. Es hat eine ganz eigene, versteckte Agenda. Es geht um Geld. Sie wissen, wie sie es anstellen. Sie haben ihre Leute in den wichtigsten Positionen. Wir können die Zerstörung des öffentlichen Fernsehens und Hörfunks mitverfolgen. Und das meine ich wörtlich. Wenn man sich das Gebäude ansieht, außen und innen. Die letzten Investitionen wurden 2003 vorgenommen, also vor mehr als 15 Jahren. Stattdessen werden überhöhte Preise für bestimmte Dienstleistungen oder von außen eingekaufte Produktionen gezahlt. Das ist ihre Methode.
They're paying something more than what is the normal market price for it.
Dass von den Staatsgeldern kaum etwas zu sehen ist, bleibt auch den eigenen Redakteuren nicht verborgen. Doch die müssen sich gut überlegen, ob sie nachfragen. Im Haus herrsche ein Klima der Angst. Auseinandersetzungen landeten oft vor Gericht.
Vor Gericht zu ziehen, ist ihre Art, interne Probleme zu lösen und die Leute zum Schweigen zu bringen. Statt das Gespräch zu suchen zwischen Chefredaktion und Redakteuren, herrscht gegenseitiges Misstrauen und die Führung kennt nur einen Weg. Zum Gericht.
Die Universitätsdozentin Viktoria Kahr beklagt den Ausfall des Staatsfunks. Kroatien habe zwar viele Medien, aber keine überparteilichen. Es gebe keinen Qualitätsjournalismus, von investigativen Recherchen ganz zu schweigen.
Das eigene Haus verklagt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders HRT. Sabine Adler berichtete aus Kroatien.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Ulf-Steffen Wausewee von der Rheinzeitung. Und in unserer Altenkirchener Ausgabe beschäftigen wir uns morgen mit einem historischen Thema und erinnern an Walter Hallstein, der vor allem bekannt ist für die Hallstein-Doktrin, aber auch bisher der einzige deutsche Kommissionspräsident, der damals noch EWG, also Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, war. Und diesen Vorgänger von möglicherweise Ursula von der Leyen ist nach seiner Demission in Brüssel dann vor genau 50 Jahren für unseren Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen in den Bonner Bundestag eingezogen. Interessant ist dabei vor allem, wie früher Politik gemacht wurde, denn Hallstein hatte eigentlich keinerlei Verbindung zu unserem Wahlkreis. Helmut Kohl, gerade zum Ministerpräsidenten aufgestiegen, hat ihn einfach hier hingesetzt, weil ein Platz frei war.
Und dann noch die Meldung in Sachen Werbung fürs eigene Bundesland. Sie wissen schon, die flotten Sprüche, Thüringen, hier hat Zukunft Tradition zum Beispiel, kleben am örtlichen Rathaus, wo sie keiner sieht. Jetzt ist der Aufkleber nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg auf Instagram aufgetaucht? Die Influencerin Anastasia Karanikulau, beste Freundin von Kylie Jenner, hat ein Selfie von sich im Bikini am Strand gemacht. Und im Hintergrund, heimlich an der Bar, der Aufkleber. Gut gemacht, Baden-Württemberg. So erreicht man 5 Millionen Follower. Das war's von uns. Medias Res im Dialog morgen. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.